Okay, lasst uns beten und dann werden wir Markus 8 betrachten. Wahrscheinlich nicht in voller Länge. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. Danke für die Versammelten. Danke für die Sicherheit auf der Herfahrt. Und wir befehlen uns dir an und bitten, dass du uns offene Herzen gibst, deine Offenbarung, deine Selbstoffenbarung und die Offenbarung deines Willens zu akzeptieren und uns darüber zu freuen. Gib uns eine gute Zeit jetzt im Wort und dann auch im Gebet und in der Gemeinschaft, bitten wir im Namen Jesu. Amen. Okay, wie es so oft, wenn ich versuche, die Technik irgendwie zu reparieren, geht irgendetwas schief. Also klappt es heute Abend nicht mit den Notizen auf der Leinwand, aber wir befassen uns mit Gottes Wort und hoffentlich habt ihr ein Exemplar dabei. Markus 8. Ich werde die 7 Punkte, die ich hier in diesem Kapitel gefunden habe, erwähnen, aber wir betrachten sie nicht alle heute Abend. Markus Kapitel 8. In den ersten 9 Versen sehen wir den Allmächtigen, ich meine aber damit Jesus, der ist Gott und also auch allmächtig. Der Allmächtige empfindet Mitleid mit oder ja, sagen wir für die Hungrigen, aber Mitleid mit den Hungrigen in den Versen 1 bis 9. In den Versen 10 bis 13. Ich habe immer einen anderen Begriff für Jesus ausgesucht. Der Wundertäter seufzt über seine fordernden Gegner. Der Wundertäter seufzt über seine sich herausfordernden, aber seine fordernden Gegner. Sie forderten ein Zeichen und er seufzte dabei. Dann drittens ab Vers 14 bis Vers 21, der Lehrer stellt zur Rede die unverständigen Jünger. Wir werden in einem anderen Punkt auch die Jünger sehen. Aber hier, der Lehrer erwartet eigentlich Verständnis von seinen Jüngern, aber er stellt sie zuerst zur Rede. Der Lehrer stellt zur Rede die unverständigen Jünger. Und dann viertens, der Heiler, Vers 22 bis Vers 26, der Heiler öffnet in 2 Stufen die Augen eines Blinden. Und nicht zuerst ein Auge und dann das andere, nein, aber stufenweise hat er ihm die Augen aufgemacht, geöffnet. Dann in den Versen 27 bis 30 sehen wir den Christus. Der Christus prüft die Erkenntnisse seiner Jünger, man kann hinzufügen, hinsichtlich seiner Identität. Der Christus prüft die Erkenntnisse seiner Jünger. Dann in den Versen 31 bis 33, der Sohn des Menschen widersteht menschlichem Denken. Der Sohn des Menschen widersteht menschlichem Denken. Petrus sagt, sei dir fern, dass du sterben solltest und so weiter. Und er sagte, hinter mir, also geh hinter mich, Satan, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Menschliches Denken. Und dann siebtens, in den Versen 34 bis 38, der Herr stellt Bedingungen an die Volksmengen. Also wir stellen fest in diesem Kapitel, wer der Herr Jesus Christus ist. Und was er von seinen Nachfolgern erwartet. Der Herr stellt Bedingungen an die Volksmengen. Okay, gut, ich gehe jetzt zu den ersten 8 Versen rüber und ich lese vor. Markus 8 ab Vers 1 bis Vers 9. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm, woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen, 7. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Und nachdem er gedankt hatte, gebot er, auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt, und sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten, und er entließ sie. Okay, halten wir dann dort an und schauen wir, wie weit wir kommen. In jenen Tagen, also er war in dem 10-Städte-Gebiet, das lesen wir in Kapitel 7 in den Versen 31 bis 37. Also etwa in dieser Zeit. Manchmal sind die Ereignisse auf der Seite einander nah, aber eigentlich verstreicht viel Zeit zwischen diesen Ereignissen. Aber hier heißt es, diese Ereignisse liegen einander zeitlich nah. In jenen Tagen. Nun, Matthäus und Markus beide nennen dieses Wunder als ein Ereignis für sich. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes haben alle die Speisung der 5000. Matthäus und Markus sind die einzigen von den Vieren, die auch die Speisung der 4000 erwähnen. Es gibt, sagt man, okay, ein Kommentator sagte 7 Ähnlichkeiten und 7 Unterschiede zwischen den beiden Ereignissen. Ich hatte seinen Kommentar nicht, also habe ich auch ein bisschen darüber nachgedacht und glaube, dass man auf jeden Fall 7 von beiden ausfindig machen kann. Das Bedürfnis natürlich, Hunger. Wenn sie nichts zu essen bekommen, dann werden sie auf dem Weg schwach sein nach Hause. Bedürfnis und dann, natürlich waren es viele Menschen, also in beiden Situationen eine Menge. Und dann gab es Ratlosigkeit unter den Jüngern zum Beispiel. Wie soll das gehen? Und dann die Speisearten Brot und Fisch in beiden Situationen. Dass Jesus in beiden Situationen gebetet hat, sollte eigentlich nichts Ungewöhnliches sein. Dann, dass das Essen ausgeteilt wurde und es wurde dann in beiden Situationen durch die Jünger ausgeteilt. Und es gab auch Überreste, die aufgesammelt wurden. Zu den Unterschieden gehören darunter der Ort. Es gab unterschiedliche Orte. Das eine war Galiläa und das andere in dieser Situation das 10-Städte-Gebiet. Die Zeitangabe, also ich kann euch nicht die Versnummer nennen, aber das erste Mal war es ein voller Tag und hier waren es 3 Tage. Das hat mich ein bisschen überrascht, das müsste ich eigentlich nachweisen, aber das habe ich gelesen. Die Anzahl der Menschen war unterschiedlich, 5000 das erste Mal, 4000 das zweite Mal. Die vorgeschlagene Lösung, schicke die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und kaufen, war in Geschichte Nummer 1. Hier heißt es, wo könnte man hingehen, um zu kaufen? Also das geht hier nicht. Wir sind in der Einöde. Also unterschiedliche Probleme oder Aufgaben. Natürlich hat der Herr Jesus Christus gesagt, gebt ihnen. Aber dann die Anzahl der Brote, 5 und 2, glaube ich. Ja, 5 Brote und 2 Fische in dem ersten Beispiel. Hier sind es 7 Brote und etliche kleine Fische. Mehr als 2, auf jeden Fall. Und dann, ein weiterer Unterschied ist die Art der Körbe und die Anzahl, aber die Art. Bei dem ersten Ereignis in Galiläa waren das Handkörbe, Handtaschen, könnte man fast sagen, wie eine Einkaufstüte, das, was man mit sich schleppt. Aber hier ist das Wort eher etwas, wofür man, wir würden fast sagen, ein Einkaufswagen. Ein größerer Korb, auch geflochten, aber aus der griechischen Sprache und aus den Schriften der Antike, die aufgefunden wurden, wissen wir, dass ein solcher Korb bis zu 50 Laib Brot umfassen konnte. Nun, wie groß die Laibe waren, wissen wir nicht, aber 7 mal 50 wären schon 350 Laib Brot übrig geblieben. Denn es heißt 7 volle Körbe. Und ja, die Menge der Überreste, 12 Körbe bei der Speisung der 5000 und 7 bei der Speisung der 4000. Und ich habe aus der Schlachterübersetzung vorgelesen, aber die Elbefelder Übersetzung sagt in Kapitel 8, Vers 1, dass es wieder eine Menge war. Markus gebraucht, zumindest nach den Texten, aus denen die revidierte Elbefelder hervorgeht, da steht das Wort wieder. Nun, die liberalen Theologen wollen hier einen Fehler sehen und einen Beweis dafür, dass die Bibel ein menschliches Produkt ist und das war ja ein Fehler und eigentlich handelt es um dieselbe Situation und nicht um 2 unterschiedliche und so weiter. Und ich werde dazu Stellung nehmen. Stellt euch vor, also genug Brot wurde aufgesammelt für, wie gesagt, etwa 350 Laib Brot. Und dann, was hat man vergessen mitzunehmen? Ausgerechnet Brot. Also das kommt mir schon komisch vor. Nicht verkehrt und nicht fehlerhaft, sondern es ist lustig. Ich denke, dass Gott eine Rolle dabei spielt. Sie hätten durchaus auch ein paar Laib Brot mitnehmen können. Und so viel Brot, es gegeben hat, hatten sie nur ein Laib. Ich glaube, Vers 14 heißt es, sie selbst hatten nur ein Laib. Und dann, als gefragt wurde, wie viel habt ihr, als sie dann später im Schiff waren, in ihrem Boot, hieß es, sie hatten lediglich ein Laib Brot bei sich. Wenn Gott jemandem eine Lektion erteilen will, tut er es manchmal auf fast übertriebene Art. Wenn es um Brot gegangen wäre, wenn die Lektion wirklich um Brot gehandelt hätte, hätten sie gerade die Lektion hinter sich gehabt. Denn sie hatten Brot in Fülle. Und müssten eigentlich nicht meinen, dass Jesus wieder das Thema anspricht. Okay, wie ich gesagt habe, waren sie dieses Mal nicht in Galiläa. Also war die Gefahr, dass die Menschen Jesus zwingen versuchen würden, König zu werden, nicht die große Gefahr. In Galiläa, ja, das waren Juden und wow, sie wollten, dass dieser Brotspender ihr König wird. Und Jesus schickte seine Jünger weg. Und dann musste er die Mengen zwingen, wegzugehen. Und dann ging er beten und so weiter. Aber hier ist er und sind sie unter größtenteils Nicht-Juden. Sie sind auf der östlichen Seite des Hafenmeers, See Genezareth. Die Städte, die 10 Städte, ich habe das euch mal gezeigt, wo auch der gereinigte Dämonbesessener aktiv war, wo er begonnen hat, von Jesu großen Taten zu erzählen. Diese Städte waren ziemlich weit auseinander. Nicht wie auf der westlichen Seite in Galiläa, wo Magdala und Nazareth und so weiter alle eng beieinander waren. Hier waren die Städte weiter auseinander. Nicht alle, aber etliche. Es gab sogar eins, das auf der linken, auf der westlichen Seite des Jordanflusses war. Und wie gesagt, dieses Mal haben die Jünger nicht gesagt, schick sie weg, damit sie Brot kaufen, sondern die Frage war, und egal unter welchen Umständen, wo würde man hier überhaupt so viel Brot finden und bekommen? Bei der ersten Geschichte ging es auch darum, dass die Menge groß war und obwohl man vielleicht in den Dörfern ausreichend Brot finden könnte, wenn man das ihnen spenden würde, würde das 200 Tagelöhne kosten. Oder es wäre nicht einmal genug, damit jeder ein bisschen bekommt. Nicht Tagelöhne, aber doch Löhne, Tagesgehalt. Ich fand es interessant, dass in Vers 6 er für die Brote dankte und in Vers 7 für die Fische. Und dass die Brote zuerst gegessen wurden und dann erst die Fische ausgeteilt und dass er für beide getrennt gebetet hat. Wenn man das Matthäus-Evangelium liest, dann hört es so an, als würde er einmal gebetet haben für beides. Aber nur weil es heißt, er betete, er dankte für die Brote und Fische, heißt es nicht, dass Markus falsch liegt. Ich finde manchmal zum Beispiel auf dem Camp, wir beten und dann bis der letzte Tisch rankommt, sind einige Minuten verstrichen, 10 Minuten vielleicht oder so. Und dann setze ich mich wieder und jetzt habe ich einen Teller mit Speise drauf und denke, naja, ich danke wieder. Müsste eigentlich nicht, aber... Und hier dankte Jesus für beides. Ich denke, wenn man etwas tun will, dann lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Nun, warum hat der Heilige Geist uns 2 so ähnliche Begebenheiten gegeben? Eine Möglichkeit wäre, um Ungläubige zu prüfen oder bloßzustellen, zu sagen, Leute, hier habt ihr euer gefundenes Fressen. Wenn ihr die Bibel attackieren wollt, angreifen wollt, dann gebe ich euch 2 Geschichten und ihr könnt glauben, dass es eigentlich ein Fehler ist, nur eine Geschichte, aber wenn ihr glauben wollt, dass die Bibel, dass die Schriften nicht aufgehoben werden können, nicht gebrochen werden können, dann dürft ihr glauben, dass es 2 ähnliche, aber unterschiedliche Situationen gegeben hat. Also eine einfache Antwort ist, warum hat der Heilige Geist es so schreiben lassen? Weil es auch so passiert ist. Ist das so schwer? Für manche vielleicht. Aber seid nicht unter den manchen. Okay? Gehört nicht dazu. Weil es so passiert ist. Und weil es in 2 unterschiedlichen Situationen dasselbe Bedürfnis gegeben hat. Hungrige Menschen waren zugegen. Und dann drittens, weil ich habe das mit den liberalen Theologien nicht dazu gezählt. Also weil es so passiert ist, weil es zweimal dasselbe Bedürfnis gegeben hat. Drittens, weil man manchmal dieselbe Lektion mehrmals braucht. Die Jünger zum Beispiel brauchten dieselbe Geschichte bekräftigt. Erteilt Gott uns nur eine Lektion einmal und das war's denn? Ich denke, Gott hat uns manchmal dieselbe Lektion beibringen müssen, so oft wie wir es benötigen. Und zweimal benötigen wir auf jeden Fall, zumindest ich. Viertens, weil man manchmal dieselbe Lektion mehrmals braucht. Viertens, weil man nicht so tun muss, als wäre es nicht so geschehen, wenn es wirklich so geschehen war. Nun, man könnte sich schämen, man könnte sagen, oh, ich bin in Verlegenheit. Das ist diese unangenehme Schilderung von zwei ähnlichen, aber unterschiedlichen Geschichten. Wisst ihr, manchmal sind wir einfach zu schnell dazu bereit, uns bei den Bibelgegnern oder Zweiflern zu entschuldigen. Wir kommen in Verlegenheit. Hey, stehen wir dazu? Sagen wir, ihr könnt glauben, was ihr wollt, aber ich werde dann, zum Beispiel hatte ich die Möglichkeit, diese Geschichte zu überspringen. Schließlich hatten wir eine ähnliche vor wenigen Wochen. Ah, da habe ich gedacht, aber der Heilige Geist hat uns die Geschichte zweimal gegeben. Soll ich die erste Geschichte nur auslegen und die zweite nicht? Wenn Gott gemeint hat, wir brauchen sie zweimal, warum sollte ich sie denn nicht zweimal, also diese beiden, auch zweimal auslegen? Also werde ich nicht so tun, als würde es nur einmal geschehen sein. Und übrigens, wenn die Evangelisten ihre Evangelien gefälscht hätten, meint ihr nicht, dass sie die zweite Geschichte ausrediert hat oder nicht dabei gehabt hätten? Ich meine, die waren nicht dumm. Wenn ein Mensch ein Matthäus-Evangelium schreiben kann, wenn ein Mensch ein Markus-Evangelium schreiben kann, dann wird es ihm nicht irgendwie entgangen sein, dass zwei ähnliche Geschichten nur in Matthäus zwei Kapitel auseinander sind. Also wenn du etwas verfälschen willst, dann wirst du dir Mühe geben, eine solche Geschichte nur einmal vorkommen zu lassen. Und du wirst dann durch alle Tricks versuchen, die Fehler irgendwie zu entfernen. Aber nein. Sie sind bei Matthäus und sie sind bei Markus. Und die haben sie nicht weggelassen, weder die erste noch die zweite. Also deutet Schwierigkeit eigentlich auf Authentizität. Also darauf, dass die Schrift authentisch ist. Wenn es alles einfach zu erklären wäre, würden wir sagen, na ja, gut, dann ist das wahrscheinlich nicht von Gott. Das ist das Produkt von Menschen. Aber Gott hat diese Schwierigkeiten, mit denen die Bibelausleger seit hunderten Jahren, tausenden von Jahren sich auseinandergesetzt haben, eingebaut. Zum einen als Prüfung für Ungläubige, zum anderen als Prüfung für Gläubige, ja, zum anderen auch, damit die Schrift schwierig ist und wir demütig bleiben und nicht meinen, wir können alles erklären. Es ist alles so einfach und ich bin ein Doktor der Bibelerklärung. Okay. Nichts gegen die Leute, die promovieren übrigens. Ich habe viele Freunde, die Doktor der Theologie sind und so weiter. Also die möchte ich nicht kritisieren. Ich bin nämlich keiner solcher. Ich, wie ihr merkt, bin ich nicht der klügste Köpfchen das klügste Köpfchen. Okay. Nun später wird der Herr Jesus sagen, hey, ihr hättet die Lektionen aus diesen Geschichten eigentlich noch in Erinnerung haben müssen. Also gehen wir da nicht hin, sondern wir gehen jetzt zu dem 10. Vers über. Und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Wo ist Dalmanuta? Dalmanuta. Das weiß man heute auch immer noch nicht. Oder zumindest wusste man das nicht, als die Kommentare, die ich habe, geschrieben wurden. Vielleicht in den letzten 30 Jahren, denn einiges kommt ans Licht. Vielleicht weiß man es mittlerweile doch, aber wir können doch mutmaßen oder schließen, dass es auf der westlichen oder eventuell südwestlichen Seite vom Harfensee war. Denn wenn sie über den See gehen, dann gehen sie an einen Ort, wo war das denn? Bethsaida. Und das ist wahrscheinlich Bethsaida Julius, denn das liegt auf dem Weg zum nächsten Ort, wo sie hingegangen sind. Also wir wissen nicht. Aber die Pharisäer, die waren nicht gerne in dem Gebiet der Nichtjuden. Die wollten sich nicht verunreinigen. Sie mieden dieses Gebiet. Und deshalb vermuten wir sie doch in Galiläa. Wahrscheinlich auf der westlichen Seite des Sees Genezareth. Sie waren ein Willkommenskomitee, könnte man fast sagen, aber nicht der freundlichen Art. Und er sagt, es steht hier nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn das nicht sündhaft ist, dass der Herr vielleicht gesagt hat, nee, und steigt wieder ins Boot. Also, nee, nicht unter diesen Bedingungen. Ich will mit meinen Jüngern zusammen sein und das passt nicht. Also blieb er nicht. Kaum aus dem Boot, ähnlich wie damals, als er den Besessenen im Zehn-Städte-Gebiet gereinigt hat. Und dann kamen die Leute und sagten, bitte geh weg. Und er ging weg. Und hier haben sie ihn nicht gebeten, wegzugehen, aber in ihrer Art hat es dieselbe Wirkung. Ja, wisst ihr noch, als der Herr Jesus Christus sagte, ich gehe weg oder ich gehe hin, wo ihr nicht kommen könnt. Und er meinte damit, er würde zum Himmel gehen, zu dem Vater. Und sie in Johannes 7 und dann wieder in Johannes 8 sagten, wo will er hin? In Kapitel 7 heißt es, will er dann etwa zu den Griechen? Sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie zu den Griechen gehen würden. Das ist nicht Judengebiet. Aber vielleicht würde er das tun. Nun, was ist das Problem mit dem Fordern eines Zeichens? Vielleicht halte ich kurz an und gebe euch die Möglichkeit, euch dazu Gedanken zu machen und Antworten anzubieten. Was würdet ihr sagen? Was ist daran so falsch, ein Zeichen zu fordern? Ja.
Ich denke,
Inwiefern wäre das eine Versuchung Gottes? Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel und frage dich, war das eine Versuchung Gottes? Weißt du noch, als Gideon der tapfere Mann sein sollte und er sagte, Gott, lass bitte dieses Schaffell nass sein und der Boden nicht und umgekehrt. Er hat Gott zweimal um ein Zeichen gebeten. Okay, gut. Also dann, wenn ich das richtig verstanden habe, oder vielleicht hast du es noch klarer formuliert, aber du hattest gesagt, du kannst ja Gott nicht fordern, dir den Glauben quasi zu beweisen. Er erwartet von dir, dass du auch ihm entgegenkommst und nicht, dass er alles so klar macht, dass du gar keine Entscheidungen mehr hast. Okay. Andere, ja, Kai?
Gerade zuvor ein Zeichen.
Was meinst du damit? Ach so, mit den Broten.
Mit den Broten. Mhm. Das hat sich sowieso rumgesprochen, was er hat ja ein Dauerzeichen.
Richtig.
Getan.
Okay, Dankeschön. Noch jemand vielleicht? Also das, ja.
Ich denke, dass ich das, was du auch gesagt hast, dass das der Glaube ist entscheidend. Gott möchte, dass wir jetzt nicht aufgrund von Zeichen und Wundern, wo, obwohl Johannes ja sagt, diese sind geschehen, damit ihr glaubt, aber das ist nicht das Primäre. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Und später gesagt, dennoch, die ganze Mission Jesu war aus Glauben ausgerichtet. Und nicht, dass man sich so sehr auf die Zeichen und Wunder fixiert.
Ja. Okay, danke euch. Ja, und Alex?
Hier war es ja oft, dass Jesus Zeichen dann, wenn es in Not gewesen ist. Ne? Jemand ist krank, jemand ist hungrig und so weiter. Ne? Und hier, sie wollten ja nur ihre, einfach ein Wunder sehen. Sie hatten anscheinend schon gehört, wie Kai gesagt hat. Also sie waren schon ahnend und wollten noch ein weiteres sagen. Das ist eine Sensation.
Sehr gut, gut. Wow, das ist schön. Okay, richtig. Also, diese Woche, ich will nicht sagen, dass die Frau im Recht war, aber eine jüdische Frau wollte wissen, Jesus, wenn du Gott bist, dann will ich an dich glauben. Beweise mir, dass du Gott bist. Okay, nun, ich hätte nicht das erwartet, was angeblich geschehen ist, aber sie hat etwas Visuelles gesehen, das Zimmer wurde eine Weile lang, also eine kurze Weile lang hell. Sie dankte Gott für diesen Hinweis und entschied sich für Jesus. Und ich glaube, ja, Andi, bitte. Okay, Jörg, nimm, bitte.
Ich denke mal, dass genau das ist auch oft der Unterschied. Die Pharisäer wollen gar nicht glauben. Das liegt ihnen nicht daran, jetzt glauben wir. Sie werden auch nicht glauben, selbst wenn vor ihnen jetzt der Tote aufersteht, das glauben sie, werden sie nicht glauben. Und das ist das Provozieren, das ist das Herausfordern. Dient gar nicht dem Zweck. Aber Gott sieht unsere Herzen und es gibt viele, viele Bestätigungen und Beweise aus den Zeugnissen von vielen Menschen, die wirklich nach der Wahrheit gesucht haben. Und Gott sah ihr Herz und ihre Motive. Und ließ sich auf sie ein und gab ihnen Zeichen. Und es geschah ein Wunder und es wird auch heute noch geschehen. Ja.
Ich denke, dass Gott mit seiner Barmherzigkeit solche Gebete schon erwartet und es manchmal auch wirklich Zeichen gibt. Aber schlussendlich denke ich, möchte er uns dazu führen, dass wir seinem Wort Vertrauen schenken, dass wir auf seinem Wort unseren Glauben bringen. Und das denke ich auch, wollte der Herr Jesus Christus, er hat die Zeichen haben, seine Person zu bekräftigen, dass wir seinem Wort Glauben schenken würden. Und selbst Petrus, der steht in 2. Petrus 1, ich kann es ja mal kurz vorlesen, denn wir sind nicht kluger, sondern den Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und wir tun gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Und sie hatten die größte Erscheinung, die man eigentlich haben kann. Und trotzdem sagt Petrus, vertraut auf das Prophet.
Richtig. Könnt ihr an ein Beispiel denken, wo Gott gesagt hat oder wo jemand gesagt hat, wenn die Menschen nicht der Schrift Glauben schenken, werden sie nicht glauben, auch wenn sie Zeichen bekommen. Mhm. Was jetzt? Ja, okay, genau. Richtig. Wenn sie Mose und die den Propheten nicht glauben, werden sie nicht glauben, auch wenn jemand aus den Toten auferstehen würde. Und Jesus ist es mittlerweile und sie glauben immer noch nicht daran. Okay. Vielen Dank, das war schön. Und ich sehe, dass wir dann diese Betrachtung bei Vers 13 ist das, ja, beenden werden heute Abend. Wir brauchen ja nicht weiter zu gehen als das. Ja, was ist das Problem mit Fordern eines Zeichens? Haben wir einige gehört, aber es hatte schon so oft Zeichen gegeben. Und Johannes hat 7 Zeichen und das erste war bei der Hochzeit zu Kana und er zeigte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn, aber andere glaubten nicht, obwohl er so viele Zeichen getan hatte. Sie dachten wohl, er ist es nicht, er ist nicht der er zu sein behauptet. Also wenn sie sagen, zeige uns ein Zeichen, wird er es nicht können. Und wenn er dann ablehnt, ist es auch ein weiterer Beweis, ach, dann bist du doch nicht das oder derjenige. Ja, okay, gut. Ihr habt sehr gute Ideen gehabt. Er seufzte. Dieses Wort hier in Kapitel 8, kommt nur hier vor, in dieser Form. Es hat ein Hinauf davor, eine Vorsilbe quasi. Er stieß einen Seufzer heraus. Er seufzte damals, als dieser Taubstumme geheilt wurde. Irgendwie tat das ihm besonders leid, dass dieser Mensch nicht imstande war, sich auszutauschen mit seiner Gesellschaft. Aber hier ist er verärgert oder traurig oder belastet in seinem Geist darüber, dass die Menschen nicht den Glauben haben. Also selbst der Widerstand seiner Gegner lässt Jesus nicht kalt. Ist das nicht interessant? Du kannst verärgert sein über den Unglauben der Christen oder vielmehr der Welt und hoffentlich aber seufzt du dabei. Oh, ja, also das belastet mich so sehr. Ich wünschte, es wäre anders. Nicht, dass ich nicht belastet wäre, sondern ich wünschte, sie würden dir den Glauben schenken, aber sie tun es nicht. Leider. Dann heißt es, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Und dieses Warum ist mit welchem Recht? Warum würden sie so etwas tun, nachdem sie so viele Zeichen bekommen hatten? Und dann heißt es, wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und das ist eine Formulierung, ich dachte lange darüber nach und kam nicht auf die deutsche Formulierung. Behüte Gott oder möge Gott dies und das tun. Und dann unterbricht man seine Aussage. Also man verwünscht sich fast oder also wenn das mal passiert, Punkt, Punkt, Punkt. Also diesem Geschlecht wird ein Zeichen erst dann gegeben werden, wenn, und er führt es nicht zu Ende. Oder wenn sie ein Zeichen bekommen wird, naja, ich werde das nicht sagen, aber manch, ja. Nein, ich werde das nicht sagen, aber man denkt sich Formulierungen aus. Seltenheiten. Wenn das, also wenn der Mond dies und das, oder wenn ein Maultier dies und das und so weiter. Also das so eine ähnliche Formulierung ist. Wenn dieses Geschlecht mal ein Zeichen bekommt, und dann hört er auf mit dieser Aussage, und dann lässt er sie stehen. Markus nennt die Ausnahme nicht, er sagt einfach, die bekommen kein Zeichen, Punkt aus. Anhand von den anderen Evangelien wissen wir aber, dass der Herr Jesus gesagt hat, außer, ja, und dann nennt er das Zeichen von Jona, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen auch begraben werden und auferstehen. Also das Zeichen der Auferstehung werden sie doch am Ende bekommen, aber selbst diesem Zeichen schenken sie keinen Glauben. Merken wir zum Schluss jetzt, dass Gott nicht verpflichtet ist, den Menschen per Knopfdruck seine Wahrheit preiszugeben. Geht man mit seiner bisherigen Offenbarung leichtsinnig oder leichtfertig um, kann man nicht erwarten, das Mitwirken Gottes in deinem Glauben zu bekommen. Geh gewissenhaft mit seiner Offenbarung um. Wenn du das nicht tust, versündigst du oder sagen wir, du verspielst vielleicht die einzige Chance, die du bekommst. Wenn du mit den Chancen, die Gott dir gibt, gewissenhaft umgehen würdest, würde Gott dir vielleicht mehr Licht geben. Wenn du ihn aber, zum Beispiel ein Pharao, wer zuerst sein Herz oder sein Hals verstockt hat, darüber kann man schon diskutieren. Aber Pharao sündigte gegen Gott und Gott hat es ihm dann nicht leichter gemacht. Und diese Menschen, sie schenkten Jesus nicht ihren Glauben, also ging er weg. Ja, und er widmete sich seinen Jüngern, die größtenteils bis auf Judas bereit waren, ihm nachzufolgen und ihm zu hören. Okay, gut, dann lassen wir es dann bei, was war das, Vers 13, glaube ich. Und wir fangen dort wieder an, ein anderes Mal, so Gott will.